Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns lernen Sie bekannte Köche und Winzer kennen, aber auch Menschen, die großartige Lebensmittel produzieren oder in der Foodszene etwas bewegen. Ich bin Madeleine Jakic, Herausgeberin des Magazins und heute zu Besuch im Schlossgut Diehl an der Nahe, bei einem großen Winzertalent in der Welt deutscher Spitzenweine. Mir gegenüber sitzt Caroline Diehl, heute Schlossherrin und Chefin in Weinberg und Weinkeller. Sie hat es in relativ kurzer Zeit geschafft, die Weine ihres bekannten Betriebes zu ganz neuen Höhen zu führen. Und wie nebenbei, könnte man fast meinen, hat Caroline Diehl eine eigene Familie gegründet und drei Kinder zur Welt gebracht, die sie gemeinsam mit Ehemann Sylvain aufzieht. Diese Frau hat jeden Tag ganz schön viel auf dem Zettel. Ja, Caroline, guten Tag. Schön, dass ich euch hier besuchen darf. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten.
Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns auch riesig, dass du heute erstmals bei uns bist.
Ja, das muss ich zu meiner Schande gestehen. Liebe Caroline, du bist ein Kind der Nahe. Für unsere Hörer eine kurze geografische Verortung, weil nicht alle sind heimisch in den Weinbaugebieten. Dieses hier, die Nahe, liegt jenseits des Rheins oder mehr oder weniger gegenüber des Rheingaus und es gehört zu Rheinland-Pfalz. Man entert das Gebiet auf besonders schöne Weise, wenn man mit der Fähre von Rüdesheim im Rheingau nach Bingen an die Nahe übersetzt. Caroline, ist das soweit alles richtig?
Das ist alles richtig.
Super, genau. Weil also unsere Leser und Hörer nehmen uns Geografiefehler sehr, sehr übel. Deswegen möchte ich mich da lieber absetzen.
Genau, in Bingen fließt die Nahe in den Rhein.
In den Rhein, also genau, genau. Was ist denn für dich Heimat, wenn du an die Nahe denkst?
Ja, Heimat ist natürlich sehr, sehr vieles. Ich muss das jetzt gerade mal so ein kleines bisschen sortieren. Ich denke, das Allerwichtigste an der Nahe, wenn ich es jetzt beruflich oder aus Winzersicht sehe, ist, dass wir ein ganz, ganz tolles Gebiet haben mit einer großen, großen Vielzahl verschiedener Böden. Also wir haben wirklich vom Schiefer und der in Form von rotem Schiefer, grauem Schiefer, grünem Schiefer bis hin zu rotliegenden Böden, Kieselsteinen, Quarziten. Aber auch vulkanische Böden, Porphyr, Mellaphyr, haben wir an der Nahe quasi fast alle Böden, die man sich vorstellen kann. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges und auch was ganz Besonderes für unsere Region.
Vielleicht ist dir das aufgefallen, darauf kommen wir ja nachher noch, weil du so viele Reisen auch gemacht hast in ganz andere Gebiete am anderen Ende der Welt, wo man das dann vielleicht in dem Maße auf so kleinem Raum, kann man sagen, nicht unbedingt hat. Und dann weiß man es plötzlich zu schätzen.
Ja, da hast du absolut recht. Das ist tatsächlich so, dass ich während meiner Lehr- und Wanderjahre halt eben sehr viel gesehen habe und jeder natürlich irgendwo über Terroir und Herkunft redet. Aber ich habe wiederum auch gesehen, dass niemand oder kein Ort, wo ich zu Gast war, eine wirklich so echte Vielfalt auf so kleinem Raum hatte, wie wir das hier haben.
Und der Schiefer ist ja auch ein Luxus irgendwie, nicht? Für den Wein,
genau.
Oder?
Ja, ist was ganz Besonderes. Schiefer verleiht den Weinen immer so eine ganz besondere mineralische Note, oft auch eine sehr feine und verspielte Art. Und wenn man das dann nochmal direkt vergleichen kann mit anderen Böden, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Und das ist auch das, was immer wieder bei mir so den Ehrgeiz kitzelt und sagt, oh komm,
da geht noch was.
Genau, und wie ist es noch authentischer und noch wiedererkennbarer?
Woran kannst du denn erkennen, welcher Schiefer authentisch zum Ausdruck kommt in deinem Wein? Du isst ja keinen Schiefer, aber du kannst es aus Erfahrung beurteilen oder schmeckst du an einem Wein, da hätte man noch mehr machen können von dieser Lage? Wie geht das eigentlich?
Also ich glaube, Erfahrung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Geschichte. Generell kannst du als Winzer so ganz, ganz viel natürlich nicht machen. Du musst dir die Weinberge vorstellen wie deine Kinder, die du hegst und pflegst und versuchst ihnen das Bestmögliche mitzugeben und natürlich sie auch darin versuchst, selbst zum Arbeiten zu bringen, sage ich mal. Ja? Also dass die Reben aktiv sind, dass sie ein gutes Bodenleben finden, wo sie natürlich diese Nährstoffe aufnehmen können, wo sie das Wasser aufnehmen können, wie sie sich ernähren können und wie sie dann eben entsprechend mit unserer Hilfe am besten ihre Herkunft widerspiegeln können. Mhm. Dann kommt natürlich der nächste Schritt, dass wir mit der Erntezeitpunkt ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das ist auch ein ganz kleines Zeitfenster nur. Am Anfang wartet man natürlich darauf, bis die perfekte Reife eingetreten ist und das kann dann durchaus mal ziemlich schnell gehen, bis dieser Punkt dann wiederum auch überschritten ist. Das heißt, da kommt es wirklich drauf an, diesen Moment der Ernte genau abzupassen.
Eine etwas schlaflose Zeit
auf
vermutlich,
alle Fälle,
nicht, weil man
auf
aufpassen
alle Fälle.
Muss wie ein Schießhund.
Ich bin die ganze Zeit im Weinberg und probiere hunderte von Trauben und Beeren. Aber das ist auch der Punkt, der eben wirklich wichtig ist. Und dann im Keller geht es darum, diese Qualität, die wir im Weinberg erarbeitet haben, zu erhalten. Ja? Da wollen wir auch nicht viel beeinflussen. Wir machen eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger das Gleiche, oder im Großen und Ganzen das Gleiche, muss man sagen. Alle Spitzenlagen, alle Weine aus unseren Spitzenlagen werden im großen Holzfass, im Stückfass ausgebaut, die natürlich älter sind, sodass sie kein Holzaroma mehr abgeben. Alle Ortsweine werden aufgeteilt auf Edelstahl und Holzfass, sodass wir so ein bisschen die Frische und ein bisschen mehr die Frucht, eben die durch den Edelstahltank noch mehr erhalten bleibt, eben auch noch mit dabei haben. Das Holzfass gibt halt die tolle Langlebigkeit und noch eine weitere Dimension. Und
Körperhaftigkeit, ne?
Ja,
vielleicht
genau,
auch so ein
genau,
bisschen.
Eine andere Textur irgendwo, ne? Mhm. Ja, und ich meine, das sind dann auch Details, über die wir vielleicht später reden können. Aber
also das ist für dich auf jeden Fall Heimat, nicht? Diese Beschäftigung mit den Reben, mit dem Bangen und Hoffen und sich freuen, wenn der neue Wein geboren wird, das ist ja schon sehr, sehr, sehr intim irgendwie auch
ganz klar.
Verortung,
ja,
nicht so,
ja,
was ist
ja.
Heimat.
Und Heimat, ja, dann hast du natürlich noch das Gefühl, wenn du nach Hause kommst, an was denkst du, wann tritt dieses Gefühl ein? Also ich kann mich immer gut dran erinnern, als ich in der Pfalz gearbeitet habe zum Beispiel, fährt man ja die A61 hoch und es ist erst alles relativ flach und dann, sobald man über die Nahe fährt, dann sieht man auch schon ins Trollbachtal rein und hat die steilen Hänge, da kommt für mich immer so dieses Gefühl, oh ja, ich bin zu Hause.
Das ist für Hamburger der Moment, wo sie über die Elbbrücken nach Hamburg reinfahren.
Genau,
ein leichtes Herzklopfen auch nach Jahrzehnten noch hat ein sehr schönes
richtig,
Gefühl. Ja. Der Sohnwald im Hunsrück ist ja nicht so weit von hier, glaube ich. Ne?
Das stimmt, ja.
Und bist du Jägerin, weil da ist doch alles voller Hirschrücken und Rehkeulen.
Ja, Wild haben wir hier tatsächlich sehr, sehr viel. Nicht nur im Sohnwald, auch hier in unseren Weinbergen.
Oh, ja.
Sowohl die Wildschweine als auch die Rehe sind ordentlich vertreten. Jägerin bin ich nicht.
Okay.
Dazu habe ich es noch nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, wir haben keine Jäger in der Familie. Mhm. Ich bin damit nicht groß geworden. Ja. Insofern hatte ich da auch nicht von klein auf einen Bezug zu. Mhm. Und dann war es einfach auch so, dass es mir die Zeit nicht wirklich zugelassen hat.
Und wann soll man denn das auch noch alles machen?
Es ist toll. Ich war mit einer Freundin während Studienzeiten ein paar Mal bei der Jagd. Mhm. Die hatten ein Revier an der Nahe damals gepachtet. Lustigerweise, obwohl sie aus Rheinhessen kommt. Also waren wir tatsächlich an der Nahe abends mehrere Nächte dann auf dem Hochsitz und
auf Wildschweinjagd oder
genau ja. und Rehe, ja, und das war toll, das hat auch so was ganz Beruhigendes, aber wie gesagt, ich habe es leider dazu.
Und habt ihr nur gesessen oder habt ihr auch was erlebt?
Ja. Also ich nicht.
Ja, aber deine Freundin. Und in den Weinbergen, das ist ja wahnsinnig verlockend für Wildschweine, aber sicher auch für Rehe, wenn da die Trauben hängen, ja, das Kostbarste, was man als Winzer hat. Und dann wollen die das aber gerne essen. Was macht man hier dagegen?
Die Wildschweine wissen halt auch, was ihnen gut ist. Ja, ja. Die Rehe wissen auch, was ihnen schmeckt. Ne? Beide eigentlich. Was macht man da? Naja, also zum einen kann man einzäunen, dass die Tiere nicht in die Weinberge kommen. Zum anderen muss man ihnen andere Alternativen bieten, ne? Die ihnen noch besser schmecken.
Einen Schluck Grappa, oder? Weil Rehe springen ja bis zu 2 Meter hoch, auch über Zäune.
Das stimmt, ja. Also ich kann mich noch dran erinnern, als wir Eiswein das letzte Mal hängen lassen haben, da war dann auch die vor allem die Wildschweine sehr, sehr aktiv. Und da haben wir dann, das war noch die Zeit, als wir noch Windelkinder hatten, dann haben wir tatsächlich alte Windeln teilweise ausgelegt, weil die Tiere das abschreckend finden.
Ach, das
ehrlich? Oder Menschenhaare. Ja. Also alles, was du noch Mensch riecht, mögen sie nicht. Aha. Und dann sind sie vorne ferngeblieben.
Ja. Volle Kinderwindeln. Ja. Also alle, die das jetzt hören, das ist der Tipp. Du bist seit 2008 mit Sylvain Tourisson, einem Franzosen, verheiratet und ihr seid Eltern von 3 Kindern inzwischen, die auch alle schon zur Schule gehen. Führt ihr einen zweisprachigen Haushalt eigentlich schon um der Kinder willen vielleicht?
Der zweisprachige Haushalt ist natürlich schon ein Muss quasi, ne? Wenn du ein deutsch-französisches Paar bist, finde ich, gibt's ja auch keine bessere Chance für unsere Kinder, diese zwei nicht unbedingt leichten Sprachen direkt schon von Kindesbeinen aus anzulernen. Abgesehen davon ist es eben auch so, dass meine Schwiegereltern und die ganze französische Familie halt auch kein Deutsch spricht. Für mich ist es ein No-Go, dass unsere Kinder aufgrund einer Sprachbarriere kein Verhältnis zu
ihren Großeltern und
zur Familie aufbauen können. Mhm. Ja. Und insofern ist das natürlich ein Muss, dass wir zweisprachig hier leben. Es ist übrigens auch ganz lustig, als wir uns kennenlernten, sagte Sylvain immer zu mir, am ersten Tag, naja, die Deutschen immer, wenn sie hören, dass ich Franzose bin, wollen sie nur noch Französisch mit mir sprechen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, was ich nicht mache. Also habe ich nie Französisch mit ihm gesprochen. Nach schon 3 Wochen des Zusammenseins habe ich ihn aber dann bei seiner Familie besucht und dann anfangs übersetzte er mir jeden Satz, den seine Mutter sagte.
Weil er keine Ahnung hatte, wie gut du das kannst.
Und das war dann schon eine schöne
Überraschung. Ja, das ist herrlich.
Genau. Also bis heute, naja, du hast mich ja ganz schön auf den Arm genommen. Ich so, nein, ich habe dich nicht auf den Arm genommen, du hast mich nie gefragt. Und du hast mir gesagt, wie blöd du es findest, dass die Deutschen immer sofort mit dir Französisch sprechen
wollen. Also dein Französisch ist bestimmt so gut wie das Deutsch deines Mannes, oder?
Also ich würde sagen, nicht ganz so gut. Sylvain hat ja zum einen Deutsch studiert und zum anderen lebt er seit mehr als 10 Jahren in Deutschland. Ja, okay. Insofern ist das bei ihm schon sehr, sehr, sehr in Fleisch und Blut übergegangen. Und bei mir ist es ja so, dass ich Französisch vor allem in Weinbergen gelernt habe.
Oh Mann, tolles Fachvokabular.
Auch, viel Fachvokabular und sehr viel Umgangssprache gelernt.
Die ist ganz wichtig. Als erstes muss man in einer Fremdsprache immer fluchen können.
Ja, das ist richtig.
Das habe ich auch gelernt.
Das geht in Französisch sehr
gut. Das geht wunderbar. Und wie französisch, sagen wir mal, bist du durch Sylvain eigentlich geworden? Hast du gewisse Vorlieben oder Lebenseinstellungen, Gewohnheiten von ihm übernommen?
Also ich glaube, wir ergänzen uns wunderbar. Vor allem darin, dass eigentlich ich fast französischer in meiner Lebenseinstellung und Lebenshaltung bin als er und er fast deutscher als ich.
Ist ja unglaublich. Ja, da passt ihr super zusammen,
genau.
Oder?
Also ich bin der absolute Bauchmensch, der auch eher chaotisch ist, alles auf den letzten Drücker und ja, immer
und auch so sinnlichen Angang ans genau. Leben auch.
Und na gut, Silvan ist auch Bauchmensch, muss man sagen, aber er ist der sehr, sehr Organisierte, der eigentlich auch hier den Laden und die Familie zusammenhält.
Super, du hast den richtigen dir ausgesucht.
Absolut.
Wer kocht denn bei euch zu Hause? Für gewöhnlich.
Das ist tatsächlich auch meistens Silva.
Ja.
Wir kochen auch gerne zusammen, wenn wir Zeit haben. Mhm. Aber ich würde sagen, 90% ist es doch Silva.
Du hast alles richtig gemacht, Caroline. Und wer sucht den Wein zum Essen aus?
Das mache wiederum meistens ich.
Ja, also du hast schon auch was mitzureden.
Ich habe auch was mit
dem kulinarischen Sektor. Euren Weinen wird ja gern und auch völlig zu Recht attestiert, dass sie so wunderbare Partner zum guten Essen sind. Kann es denn eigentlich ein schöneres Kompliment geben für dich als Winzerin?
Ich fühle mich da sehr, sehr wohl drin in der Umschreibung, muss ich sagen. Und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Wir machen ja auch Weine, die ein bisschen länger brauchen, bis sie so ihr komplettes Aroma entfaltet haben und bis sie wirklich komplett sich zeigen, ja. Wir machen Weine, die brauchen eine Weile. Und genau das ist eben auch der Punkt. Diese Kombination von Mineralik, Frucht und irgendwie so einem gesettelten Dasein passt wunderbar zum Essen. Und ich fühle mich in dieser Ecke sehr wohl.
Sehr gute Weine gehören nun mal zu einem sehr guten Essen. Genau, das ist eigentlich eine Partnerschaft.
Ja. Und das ist auch unser Leben, ehrlich gesagt. Ne? Essen und Wein ist ein ganz, ganz großer Bestandteil unseres Lebens.
Ja.
Und insofern, was gibt es da Schöneres als dann auch noch von außen sozusagen
das bestätigt zu bekommen,
dass das gut passt, ja.
Haben denn Silva und deine profunde Kenntnis der französischen Lebensart am Ende vielleicht sogar auch einen Weinstil, deinen persönlichen Weinstil im Schlossgut Diehl beeinflusst oder sogar ein bisschen verändert? Oder waren das eher die Praktika in Frankreich?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Ich glaube, es ist eine Mischung aus dem, was man erlebt hat, was man gesehen hat, die Erfahrungen, die man selbst gemacht hat und dann natürlich auch immer wieder, wenn man probiert und wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt und genießen es ja auch sehr, unsere Weine zu teilen mit Freunden, Bekannten, mit Weinliebhabern und dann auch eben darüber zu sprechen. Und ich denke, man entwickelt sich immer wieder weiter und man überlegt dann natürlich auch jedes Jahr, an welchem kleinen Schräubchen kannst du jetzt noch drehen.
Aber, ja, weil die eigene Geschmacksempfindung oder die Geschmackserfahrung, die bildet sich im Laufe der Jahre auch raus, glaube ich. Ne?
Genau, so
bei
einem
der Menschen, der sich viel damit beschäftigt.
Ja, ganz wichtig finde ich bei dem Punkt, wie sollen die Weine sein und wie passen sie zum Essen? Ich finde es ganz, ganz wichtig eigentlich, dass ein Wein jetzt auch immer irgendwo was Packendes hat. Also für uns hier an der Nahe ist es oft so eine gewisse Mineralik, so eine gewisse Frische gepaart mit dieser saftigen und würzigen Struktur, die dann wiederum gut zum Essen passt. Ganz, ganz wichtig ist ja, dass man beim Wein immer dieses Gefühl hat, boah, ich möchte mehr davon,
das gibt mir mehr.
Genau, ja. Und,
die Schieferböden, die tragen auch dazu bei, glaube ich, dass die Weine von der Nahe ja generell, wenn sie sehr gut sind, gerade die Rieslinge, die haben ja eigentlich so alles, nicht, was ein Riesling haben kann.
Ja.
Das finde ich so, das ist so meine Erkenntnis nach jahrelangem Selbstversuchen.
Ja.
dass die sind sowohl gehaltvoll, aber sie sind auch tänzerisch und sie sind nicht so leicht, nicht so schwer.
Genau,
also
sehr facettenreich einfach.
Toll.
Man
also
hat eigentlich an der Nahe eigentlich alle Komponenten, die man sich in so einem Wein oder vor allem in einem Riesling vorstellt. Ne?
Vor allen Dingen, du hast es ja jetzt auch noch geschafft, in deinem Portfolio die Champagnerlücke zu schließen ne, mit diesen wunderbaren Riesling-Sekten. Also das ist wirklich auch hochklassig und davon verstehst du was, das schmeckt man richtig.
Das macht auch richtig Spaß, muss ich sagen. Also ich habe ja auch ein Praktikum in der Champagne bei Ruinard gemacht. Das ist schon ein paar Jährchen her. Mhm. Aber ich liebe Champagner und liebe mittlerweile auch die Winzer-Champagne. Da gibt es so viele tolle kleine Häuser, also kleine Winzer, die ähnliche Strukturen haben wie wir hier von der Größe her, die damit so viel Leidenschaft und Begeisterung rangehen. Das macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Und ich habe natürlich jetzt auch das Glück, dass wir, oder dass auch mein Vater schon relativ früh mit dem Sekt begonnen hat, schon bevor ich 2006 nach Hause kam, so dass wir tatsächlich jetzt auch schon auf lang gereifte Grundweine zurückgreifen können, die natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis haben.
Da ne? Reden und eine wir ganz von andere 5, 6 oder noch mehr
Jahre. Oder noch Jahren. Mehr, 10 ja. Jahre, bis zu 10 Jahre.
Das muss genau. Man sich auch mal klar machen, das bedeutet 6 bis 9 Jahre kein Cashflow in, nicht?
Die das liegen ist richtig. Das kostet
erstmal, ja. Bevor dann wieder was reinkommt. Aber genau, das ist das genau Geheimnis. So ist es, ja. Großer Champagner genauso, nicht?
Wie, genau, wie genau. Durch das lange Hefelager ja. Bekommst du einfach so eine tolle, feine Perlage. Das ist auf einmal nicht mal aggressiv, sondern das ist einfach, also ich nenne es auch gerne so weinig, ja? Also das ist gar nicht mehr irgendwie ein wirklich sprudelndes Getränk, sondern das ist eher einen weinigen Charakter, der noch ein Ticken animierender ist als ein Wein. Ich serviere übrigens unsere Sekte auch nur noch aus Weingläsern und nicht mehr aus Sekt- oder Champagnergläsern,
weil ich diese Gestalt habe.
Genau, weil ich einfach finde, dass sie dadurch noch ein bisschen mehr Luft bekommen.
Bruno Payard hat mal zu mir gesagt, you know, we want the little bubbles, we don't want those frog's eyes.
Das ja, fand das ich ist richtig.
Ganz schön gesagt. Ja, also genau. Diese Finesse, diese feinen Bläschen, die so zeigen, dass etwas wirklich vollendet ist. Du bist ja Diplom-Ingenieurin für Weinbau und Önologie und hast hier im Rheingau in Geisenheim studiert, wie die meisten deutschen Winzer. Wolltest du eigentlich je etwas anderes als Winzerin werden in deinem Leben? Ballerina oder?
Nein, Ballerina, dazu bin ich äußerst ungeeignet. Ich habe zwar Ballett getanzt, als ich ganz klein war, aber ich wollte tatsächlich in die Gastronomie gehen.
Ah, wirklich?
Mich hat tatsächlich die Gastronomie und damals auch schon das Essen und das Genießen gereizt. Ich habe mein erstes Geld hier bei den Nachbarn Kruger Rumpf in der Weinstube verdient, als ich zu Schulzeiten 14, 15 Jahre alt war. Dann habe ich ein Praktikum im Barreis gemacht und wollte da eigentlich auch meine Ausbildung machen.
Im Service oder Service. Hast du dich in der Küche
Restaurantfach.
Gesehen?
Nee, Restaurantfach. Hotelfach hat mich auch gereizt. Und ich habe einen ganzen Sommer, 3 Monate auch bei Johann Lafer auf der Stromburg gearbeitet. Also es hat mich schon sehr, sehr begeistert. Bis dann aber tatsächlich 98 war das, da war ich 18 Jahre alt, da waren wir in den USA, also ich bin in den USA in die Schule gegangen.
Ja, dazu wollte ich dich gleich nochmal fragen, wie kommt das, du hast dort Abitur gemacht, was heißt, wir waren dort deine Eltern?
Also, genau, also ich vielleicht erstmal, dass wir die andere Frage fertig zu der anderen Frage zurückkommen. Also 98 war Masters of Food and Wine in Carmel, das war dieses Gourmet-Festival, das Festival zu der Zeit eigentlich. Und meine Eltern waren zu Gast dort und meine Schule war nicht weit von dort entfernt und insofern war ich dann als 18-Jährige dort. Da waren dann damals ein Haufen toller Winzer und auch Köche. Es war Jacques Tiampon von Le Pin dort. Es war Antoine Bilcar von Bilcar Salmon. Es waren Gorazes von Böcklin Wolf dort. Ach, und viele mehr. Pierre Hermé aus der Patisserie Branche. Und da habe ich mit meinen 18 Jahren das erste Mal ein internationales Weinevent miterlebt. Und da habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, also wenn ich das mache, dann will ich das richtig machen, dann will ich die Weine machen, dann will ich auch nicht nur mich um die Organisation kümmern und um Vertrieb kümmern, sondern ich möchte wirklich Hand anlegen und ich möchte Weinberge und Keller machen. Das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, das könnte doch durchaus ganz gut sein.
Und das hat deine Eltern gefreut?
Das hat meine Eltern sehr gefreut. Und dann hat mein Vater auch noch einen weiteren sehr geschickten Schachzug gemacht, wie ich das aus heutiger Sicht sehe. Er hat mir einen Sommerjob bei Pichon Lalande vermittelt, um Französisch zu lernen, natürlich.
Offiziell, ja? Genau.
Und da war ich dann in diesem Besucherzentrum und habe anfangs englische und deutsche Gruppen durch die Katakomben des Kellers geführt und habe denen erklärt, wie der Wein gemacht wird. Und ganz nebenbei habe ich natürlich auch ganz, ganz viel mitgekriegt, was da in Bordeaux passiert und habe auch ein bisschen die Weinlese mitgemacht und habe auch gesehen, was die für einen Zuspruch von außen haben. Und danach, was um mich geschehen, habe ich noch eine Weinlese hier gemacht. Das war auch 98.
Und dann bist du auf Wanderschaft gegangen.
Ich auf Wanderschaft
gegangen. Du warst ja wirklich einige Zeit unterwegs im Ausland, auch weit weg. Du warst Gast auf Weingütern in Kalifornien, in Südafrika, auch in Neuseeland, in Frankreich und Österreich und in Deutschland. Also für mich gehörst du dadurch ja auch zu dieser neuen, mobilen und in gewisser Weise auch global bewanderten Winzergeneration, ja, die maximale Chancen auch hat für interessante Aufgaben, gerade im Vergleich zu den doch oft noch sehr sesshaften Winzern, wie sie früher waren, in den 80ern, 90ern, nicht nur hier in Deutschland, sondern generell in Europa. Und da kann man sich ja auch mal versuchen zu erinnern, wer konnte denn eigentlich aus der Generation von früher überhaupt fließend Englisch?
Das ist richtig.
Und für deine Generation ist das so selbstverständlich und aber auch ein tolles Privileg, oder?
Das ist ganz toll. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich so viel unterwegs war und so viel gesehen habe. Und die ersten Schritte waren ja tatsächlich so, dass es mir auch von meinen Eltern ermöglicht wurde oder ans Herz gelegt wurde. Und später war es dann so, dass ich gesagt habe, oh, es ist so toll, ich liebe Reisen und ich möchte noch mehr sehen und möchte ja, haben wir in Südafrika und auch Neuseeland noch organisiert, was ja doch auch eine ganz, ganz andere Welt ist.
Ne? Man kommt aber selbstbewusster nach Hause, oder? Erwachsene?
Ja, auf alle Fälle.
Mit Erfahrung.
Und man muss sagen, es hilft sehr, das eigene Weltbild auch zu etablieren und zu formen und auch wirklich dahinter zu stehen, was man möchte. Das sind alles Schritte, um den eigenen Stil und zu entwickeln und auch um die eigenen
was will ich, was will ich nicht
genau richtig zu definieren auch, ja. Und dann ist es natürlich auch wichtig in einer Situation, wenn man einen starken Vater hat, wie ich das habe, ist es natürlich ganz wichtig, dass man weiß, was man möchte. Ne? Ansonsten geht man da direkt unter. Ne?
So ist es. Also bezogen auf deinen Beruf, was sind denn aus deiner heutigen Sicht die wichtigsten Dinge, die du von deinem Vater Armin Diehl gelernt hast?
Das Allerwichtigste, was ich von ihm gelernt habe, ist die Begeisterung für das Produkt Wein. Die Begeisterung und auch das Verkosten von Wein. Das Dahinterschauen, das Hinterfragen, die ganzen, also ich glaube, als ich 18 war, habe ich schon so viel Weine verkostet, wie viele in ihrem Leben nicht verkosten.
Ja, sehr gut.
Also das war schon ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja.
Und was machst du heute ganz ausdrücklich anders als er?
mein Leben ist komplett anders strukturiert, als das Leben von meinem Vater war. Mein Vater war oder ist ja immer noch ein Mensch, der eine tolle Perspektive hat, eine ganz klare Sicht der Dinge, sehr, sehr viel gesehen hat und sehr viel auch super beurteilen kann. Und er hat dem Weingut ja vor allem dadurch, dass er so viel kannte, einfach hat er ein richtiges Gefühl gehabt, die richtigen Leute hier auch herzuholen. Also richtige Leute meine ich jetzt auch Mitarbeiter, ja. Mein Vater ist ja kein Önologe und auch kein gelernter Winzer, sondern er hat sozusagen die Gesamtorganisation und Ausrichtung des Weingutes übernommen und hat eine Top-Zunge und hat das
Instinkt sicher gemacht.
Genau so ist es. Okay. Und hat durch seine wirklich top ausgebildete Zunge einfach dann auch ganz klar die Parameter vorgegeben. Ich komme natürlich von einem ganz anderen Punkt. Ich habe beim Weinberg angefangen. Ich bin von Anfang an erstmal in den Weinberg gegangen, habe geschaut, was haben wir, wie können wir welche Parzelle noch weiter fördern, dass sie vielleicht noch ein bisschen besser schönere Trauben bringt, dass das von der Balance her stimmt. Ich habe ganz, ganz viel im Keller auch, die ganz kleinen Schritte analysiert. Genau. Ja. Und dann einfach durch Geschmack überlegt, wie kann man sich weiterentwickeln. Also ich bin da eigentlich, komme mehr von der praktischen Seite.
Ja, na gut, und Armin Diehl war ja auch in einer Zeit zugange, wo er wirklich auch in gewisser Weise Pionier war, um den deutschen Wein ordentlich nach vorne zu pushen, nicht? Also das ist ja für ihn auch, glaube ich, ein Anliegen gewesen. Nicht nur seinen eigenen, sondern generell war er jedenfalls im Flow mit dieser ganzen Generation von Winzern, die dann mal was Anständiges gemacht
absolut,
haben.
Wieder, absolut, absolut. Und er war ja auch nicht nur Winzer, sondern eben auch Journalist. Und dadurch hat er dem deutschen Wein meines Erachtens ganz ganz viel verholfen. Er hat mit Joel Payne gemeinsam den Gourmio wirklich etabliert und auf die Bühne gehoben.
Ja, und er hat natürlich auch als Winzer seine Kollegen getestet und bewertet, nicht? Was
das
durchaus eine zwiespältig wahrgenommene Sache
genau,
ist.
Genau.
Wär das was du dir für dich vorstellen könntest, das zu machen? So einen Bewertungskanon und
also ich persönlich würde das nicht machen wollen. Ich bin dankbar, dass mein Vater das gemacht hat. Ich bin auch tatsächlich stolz darauf, was er jetzt nicht nur für unser Weingut, sondern auch für ganz Deutschland, für die Weinbranche erreicht hat. Es ist trotzdem am Ende des Tages immer wieder auch nicht leicht für ihn gewesen und auch nicht leicht für uns als Weingut gewesen. Ne?
Weil nicht jeder Winzer das so witzig fand, von einem Kollegen beurteilt
genau.
zu werden.
Man kann natürlich auch immer wieder die andere Seite sehen und sagen, wer kann das Leben eines Winzers besser verstehen als ein Winzer? Ne?
Ja.
Also,
genau, es hat immer viele Facetten, je nachdem, wie man da drauf guckt.
Ich bin ehrlich gesagt froh, dass er es nicht mehr macht. Und ich glaube, er mittlerweile auch.
Ja, 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 okay. Und das, damit bewegst du dich wieder auf neutralem Terrain
genau,
irgendwie für dich.
Genau,
ne?
Ja.
Armin Diehl, dein Vater hat dich 2012 ja, glaube ich, offiziell als seine Nachfolgerin vorgestellt. Und ist das eigentlich schwierig, wenn man so einen doch meinungsstarken, kann man sagen, dominanten Vater hat? Das ist ja für die meisten Kinder nicht so leicht, aus dem Schatten solcher starken Figuren zu treten. Wann bist du denn ans Sonnenlicht geraten, sozusagen, neben ihm?
Naja, ich habe das Gefühl, dass es natürlich schon immer eine Sache ist, die nicht leicht ist mit dominanten Eltern oder Vätern. Ich glaube aber, dass tatsächlich das Verhältnis Vater-Tochter ein anderes ist als Vater-Sohn. Es gibt da weniger Konkurrenzdenken oder auch oft ist es ja noch nicht mal ein Konkurrenzdenken, sondern ein Gefühl der Konkurrenz.
Ja, das ist halt so ein Rudelthema, nicht?
Genau.
Das überspringt die Weibchen ja
und
meistens.
Das ist dann tatsächlich so, dass man da, glaube ich, als Vater-Tochter diese Probleme nicht in dem Ausmaß haben wie Väter.
Oder positiver in den Emotionen.
Genau, besser kanalisierbar einfach sind. Mhm. Und insofern muss ich sagen, ich bin mit großen, weiten Armen aufgenommen worden von Anfang an von meinem Vater und habe auch das Gefühl, dass er von Anfang an sehr stolz darauf war, was ich gemacht habe und hat mir auch wirklich eine große Spielwiese überlassen. Das muss ich auch sagen. 2006 kam ich im Herbst, es war der erste Herbst und das war ja auch nicht ganz leicht, aber hat mich dann auch sehr, sehr geprägt. Und dann 2007 ging es dann schon gleich los. Er hat sich dann nicht eingemischt und hat gesagt, ich möchte jetzt, dass wir das so und so machen, sondern mein Vater hat mir da blind vertraut.
Und der hat auch verstanden und Respekt gehabt, dass du vom Fach bist auch. Nicht?
Genau.
Also da ist ja auch was Neues quasi in die Familie mit dir reingewachsen.
Genau.
Wo er Vertrauen haben konnte, dass du ja natürlich weißt, was du tust,
ja.
am Fass und am Weinstock. Das Schlossgut Diehl ist ja seit 1802, glaube ich, im Besitz
richtig,
der Familie.
Ja.
Das steht auch auf der Halsbanderole zum Beispiel beim Sekt. Also sind das fast 120 Jahre. Und du bist nun über die Generation die erste Frau am Ruder. Gutes Gefühl?
Ich mache mir darüber eigentlich gar nicht so die Gedanken, ob das als Frau oder Mann. Ich denke, egal was für ein Geschlecht man ist, man muss einfach den Willen haben, was Tolles zu machen und diese über 200-jährige Familientradition einfach weiterzuführen. Und wenn man dann seinen ganzen Power und Energie da reinsteckt und immer wieder die das Bestreben hat, Dinge noch besser zu machen, das ist toll, ja. Das ist super,
Zeiten
auch so
sind,
so
die Zeiten sind natürlich können, auch anders geworden, nicht? Dass wir also, ich habe natürlich gesagt 120 Jahre, was Quatsch ist, sind 220 Jahre, die das existiert, dieses Weingut, aber vielleicht wäre das vor 50 Jahren noch nicht so selbstverständlich gewesen für die Tochter, dass sie übernimmt.
Wahrscheinlich.
Also die Generation der globalen
Menschen, wahrscheinlich,
die
wahrscheinlich
hat so viel Freiheiten
nicht, ja.
und Möglichkeiten.
Ja, da hast du recht.
Toll, ne?
Da hast du recht. Also ich sehe es immer so ein bisschen als selbstverständlich an, aber es ist wahrscheinlich
ist
auch dem
doch
geschuldet,
gut.
Was für ein,
ja, das ist doch gut.
Oder vielleicht zeigt das auch, dass es eigentlich heute schon für mich eigentlich fast normal ist.
Ja, schön.
Ja, genau. Ich muss aber auch dazu sagen, da bin ich auch meinem Mann nochmal super dankbar. Er hat ja unseren Namen auch angenommen. Also unsere Kinder heißen Diehl auch, weil der Sylvain jetzt einen Doppelnamen hat.
Ja.
Und das ist auch was nicht
gut.
So ganz selbstverständlich ist.
Modern, ne?
Ja, genau.
Auch Männer verändern sich, das ist
ja,
sehr schön.
Ja, genau.
Du bist ja eigentlich in die Nahweinszene, also wirklich mit einer Punktlandung reingeraten, habe ich so den Eindruck, weil die nahe Weine sind in den letzten, lass mich sagen, 15 Jahren ja zu Höhen aufgestiegen, generell bei den guten Weingütern. Das ist ja einfach fantastisch, oder? Dass du so in so eine, ist ja auch schön, wenn man gute Konkurrenz hat, dann kann man auch so kometenhaft sich da reinbegeben, wie du das gemacht hast, also weil du eingebettet bist auch in ein tolles Gebiet, wo auch andere gute Sachen machen. Was glaubst du, warum ist die Nahe so wie Phönix aus der Asche irgendwie gekommen? Also kommt es mir jedenfalls vor. Hast du dafür eine griffige Erklärung?
Ja, also ich habe zumindest meine Wahrnehmung darüber, klar. Ich habe das Gefühl, dass die Nahe ein so tolles Gebiet ist, wo sich so viel getan hat. A, weil die Grundlage toll ist, weil die Böden, über die wir ja vorher schon gesprochen haben, einfach so vielseitig und toll sind. Und B, dass wir viele Weingüter haben, wo wir passionierte Winzer am Werk haben und die jetzt auch schon in nicht nur in erster, sondern auch in zweiter, dritter, vierter, fünfter Generation wirklich daran arbeiten, was aus diesen Böden, aus diesen tollen Grundlagen rauszuholen. Und da ist es halt so, dass wir uns untereinander, sowohl die ältere Generation als auch die jüngere Generation, einfach super gut verstehen und super ergänzen und auch viele selbstkritische Proben miteinander machen. Zum Beispiel im VDP ist es so, dass wir unsere Anerkennungsproben haben. Das heißt, alle Lagenweine von allen VDP-Kollegen werden jedes Jahr blind verkostet. Und das schmiedet natürlich auch zusammen und daraus lernt natürlich auch jeder von uns.
Ne? Und da lernt man vielleicht auch Kritik zu verdauen, nicht? Dass es nicht böse ist, sondern eigentlich förderlich.
Ja, genau. Und das ist halt einfach toll. Und wir haben so viele tolle Winzer, die aber auch alle für sich wieder ihren eigenen Stil haben, ne? Und das ist schön.
Und vielleicht ist es auch so, dass die Generation deiner Eltern zum Beispiel, aber eben dann auch deine, ihr seid ja alle weit gereist, nicht? Das gab es früher in dem Maß ja auch nicht in den 50er, 60er, 70er Jahren vom letzten Jahrhundert. Das öffnet ja auch den Gaumen, den Blick, das Gefühl, nicht, was alles möglich ist
mit Wein.
Also, dass man seinen Horizont so einmal 360 Grad erweitert, sowas tut einer Region vielleicht auch ganz gut.
Ja. Nichtsdestotrotz muss man sagen, bei den Weinkennern ist die Nahe sehr bekannt. Bei Leuten, die sich nicht so sehr mit der Weinthematik befassen, ist die Nahe immer noch ein großer weißer Fleck.
Ja.
Also,
ja.
Das heißt, wir haben da noch immer viel, viel Arbeit vor uns, die Nahe noch bekannter und noch präsenter auf dem Markt zu machen.
Ein kleineres Weinbaugebiet als Baden oder so. Was war das für ein Gefühl, als dir und deinem Mann klar wurde, dass ihr nun ab 1. Juli 2019 fortan alles kontrollieren könnt, dass ihr alles aber auch verantworten müsst? Also Weinberge, Schloss, Keller, Fässer, historische Burg, das muss doch ein großer Tag für euch. Oder habt ihr geweint und habt gedacht, oh Gott?
Weder noch, muss ich sagen. Es war am Anfang, du kannst es gar nicht so ganz greifen. Ja, das ist so ein Prozess, der kommt dann nach und nach. Ganz am Anfang hast du tatsächlich eher so viel Respekt davor, wie viel Verantwortung du jetzt natürlich wirklich zu tragen hast und zu stemmen hast, dass alles von uns abhängt. Ja, ich meine, wir haben ja auch noch fast 10 Mitarbeiter, die
bezahlt werden müssen.
Auch bezahlt werden müssen und. Also das heißt, es ist ja schon auch eine große Verantwortung, die man hat. Und da muss ich sagen, ganz am Anfang war das eher das Gefühl, wow, wie schaffen wir das? Also Respekt vor der Situation. Dann haben wir ja im Herbst unsere leicht überarbeiteten Etiketten drucken lassen und das war so das erste kleine Stückchen, wo wir gesagt haben, oh, guck mal, das ist jetzt genauso, wie wir uns das vorstellen. Wir haben es gar nicht viel
und
verändert.
Und auch das Signal nach draußen, nicht? Guck mal, hier passiert was.
Genau. Und wir haben es kaum verändert. Ich muss es dir gleich nochmal zeigen, wie es aussieht. Das große Deal ist geblieben. Das habe ich ja schon damals mit meinem Vater gemeinsam entwickelt. Und das haben wir jetzt nur fortentwickelt und haben es ein kleines bisschen moderner, ein kleines bisschen reduzierter gemacht. Und das war komischerweise das erste Mal, als wir das gedruckt haben und die Flaschen damit ausgestattet haben und uns erstmal die Flaschen gezeigt haben, da war es erstmal das Gefühl, oh, das wird so jetzt so richtig unser Baby.
Das haben wir jetzt in Besitz genommen.
Ja, genau. Also das ist ganz komisch, weil bei den Weinen, wie die Weine schmecken und wie sie sich entwickeln, das mache ich ja schon seit 15 Jahren. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie was verändert hat.
Aber so schlaflose Nächte, ich weiß nicht, hat man die Banken im Nacken oder vielleicht den Denkmalschutz und dann kommen Unwetter, dann kommt Frost im Frühjahr und Hagel im Sommer. Also,
oh, du hast eigentlich jetzt schon einen guten Rundumschlag gemacht. Es gibt das natürlich so immer mal eins von diesen Themen. Ja. Zum Glück, toi, 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 muss ich sagen, alles zusammen gab es bisher noch nicht. Und ich hoffe, wird auch nicht
kommen. War eigentlich mal Tipp und Choice, ja, zum Ankreuzen.
Aber du hast es vollkommen auf den Punkt gebracht. All diese Themen bringen immer mal wieder schlaflose Nächte, ja.
Aber ihr seid jetzt nicht eingeknickt und gedacht, oh nein, wie schrecklich, wie sollen wir das schaffen?
Nein.
Ihr wuppt das ja gemeinsam, glaube ich, mit sehr viel toller Kooperation, auch zwischen dir und Sylvain, was ich beobachte. Der Kellermeister Christoph Friedrich, der hat schon mit deinem Vater gearbeitet, ist genau. Auch noch da. Ne?
Der ist noch da.
Also es gibt so feste Eckpunkte im Haus, was ja bestimmt auch erstmal hilft.
Genau.
Wenn man da Loyalität erwarten kann auch und dass es Kontinuität gibt,
genau. Die ist ja auch. Christoph Rich, das ist ganz toll, der ist seit 1998 da, das heißt, der ist schon 8 Jahre länger im Betrieb als ich. Mhm. Und am Anfang, als ich aus Geisenheim zurückkam, habe ich mir gedacht, naja, der wird wahrscheinlich jetzt sagen, ach, was soll ich noch hier, wenn jetzt die Tochter kommt und so weiter. Ich hab genau das Gegenteil als Gefühl. Ich glaube, für ihn ist es ein Stück weit Entlastung, Befreiung, dass er nicht die ganze Verantwortung alleine tragen
und
muss,
da kommt
sondern
eine nette
dass wir
Kollegin.
Vielmehr einen Austausch haben und dass im Zweifel ich ja die Entscheidung treffe und nicht er es mir erklären muss, warum jetzt das und das so und so gelaufen ist.
Ja,
also
toll.
Es ist eine ganz tolle Zusammenarbeit auch mit Christoph Friedrich. Auch wir ergänzen uns super. Mein Vater hat immer aus Witz gesagt, Christoph Friedrich, wenn er kein Winzer wäre, würde er in Geisenheim arbeiten, weil er einfach ein extremst intellektueller und belesener, fachlich super kompetenter Mann ist. Und da kommt er eben mit seinem wirklich ins kleinste Detail technischem Know-how und ich mit meinem Bauchgefühl und Geschmack und Empfinden. Es ist eine super
eine
Kombination.
Eine Cuvée quasi aus Kompetenzen. Sag mal, und wie war und wie ist es von Kollegen und Kunden und Journalisten vielleicht als am Anfang als die Tochter von Armin Diehl wahrgenommen zu werden. War das hier ein Thema, war das ein ambivalentes Erbe oder hast du das sozusagen, bist du darüber weggesurft und hast das gar nicht so empfunden? Weil der Druck ist ja schon groß, nicht?
Wenn man so. Ja, also ich habe versucht, darüber hinweg zu surfen, als man so sagen möchte. Ich bin mir sicher, im Nachhinein betrachtet hat es mir auch einige Türen geöffnet, als ich jung war. Ich habe mich aber von Anfang an nie darüber definiert oder habe es auch nie raushängen lassen, sondern ich war von Anfang an eine jemand, der seinen eigenen Weg gehen wollte, seine eigenen Erfahrungen machen wollte und dann.
Und das haben auch alle gespürt dann.
Ja.
Nicht? Ja. Oh, ja, das ist schön. Sag mal, du bist nicht nur Spezialistin für Riesling, sondern wunderbar auch bestückt mit Burgundersorten, Spätburgunder. Vor allen Dingen finde ich persönlich immer sehr spannend. Ich liebe Spätburgunder oder Pinot Noir. Und du warst doch sogar, ich weiß nicht, was du da eigentlich gemacht hast, aber du warst bei der Domaine Romani Conti, das ist ja der heilige Gral für roten Burgunder. Was durftest du denn dort machen? Oder ist das eine Fort Knox, alles ganz abgeschlossen und man nimmt keine Betriebsgeheimnisse mit.
Nein, es war, ich wurde dort ganz toll aufgenommen. Ich war in 2002 da, während der Weinlese und war anfangs im Weinberg und habe halt eben Trauben gelesen und sortiert und geschnitten. Das war toll, einfach auch in diesen Weinbergen zu stehen und das vom Gefühl her mitzunehmen. Ich durfte aber auch mit Bernard Noblet im Keller arbeiten, durfte Pigeage machen, durfte an seinen Überlegungen teilhaben, wie er was macht. Und er hat mir jedes Detail, jede Frage, die ich ihm gestellt habe, hat er mir auch ausgiebig beantwortet. Und das war wirklich toll. Und für mich war das auch nochmal so dieses Gefühl, die Stimmung dort, das war alles mit einem solchen Selbstverständnis und es wird ja in Frankreich dann auch immer gleich toll gegessen und auch getrunken. Und es gab gemeinsames Mittagessen jeden Mittag und das gemeinsame Mittagessen für die Erntemannschaft, die 75 Personen waren, war nicht nur ein Gericht, sondern es gab jeden Mittag eine Vorspeise, einen Hauptgang, einen Käse und ein Dessert.
Das gehört dazu den Menschenrechten, nicht? Genau, großartig.
Genau so ist es. Und das war eine so tolle, lockere Stimmung auch mit den Mitarbeitern, die ganzjährig dort sind, aber auch alle die nur zur Weinlese gekommen sind. Jeder kannte irgendwie jemanden, der dort arbeitete und kam über irgendwelche Verbindungen dorthin. Es war wie eine große Familie, genau so ist es.
Ja. Was würdest du denn im Rückblick sagen, was machen die bei Romane Conti so besonders gut, dass sie, ich meine, gut, diese Preise, über die müssen wir nicht reden, aber die Qualität ist ja unbestritten fantastisch. Was machen die besonders gut und was ist das, was diese Weine so, ist das der Boden, sind das die Auswahl der Reben, der Klone?
Ja, also das Wichtigste ist natürlich, oder der Ausgangspunkt sind natürlich die Böden und die Weinberge. Also das ist mal die Basis und dann bearbeiten die das einfach mit einer solchen Disziplin und Konsequenz und führen das auch im Keller entsprechend weiter.
Das Handverlesen, nicht auch? Ja, das
genau,
hab ich gesehen.
Genau, richtig. Und es wird nicht ständig was verändert, sondern man hat seinen Weg und man hat vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die jedes Jahr dann noch ein bisschen anders gemacht werden. Aber im Großen und Ganzen hat man seine klassische Linie, die verfolgt wird.
Also es ist ein bisschen so wie das, was du eingangs auch für deine Ideen erzählt hast. Bloß nicht immer alles umgraben und neu, sondern verfeinern, was man hat.
Genau.
Ja, vielleicht liegt in der Ruhe tatsächlich die Kraft, nicht? Dass man nicht sich treiben lässt von jemandem, was zu verändern oder modische Dinge zu tun.
Ja, das glaube ich schon. Also in dem Fall ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch wirklich am Ball zu bleiben. Natürlich immer versuchen, das Beste, Bestmögliche zu tun und dann konsequent
und Vertrauen haben in das, was man tut.
Ne? Genau.
Die Namen deutscher Weinbergslagen sind ja oft wirklich ganz anmutig oder richtig lustig oder auch mal ziemlich drastisch. Und für Ausländer sind sie sowieso fast nie gut auszusprechen. Ihr habt so ein charmantes Pittermännchen und ein verheißungsvolles Goldloch in euren Lagen. Was bedeuten denn diese Namen eigentlich? Woher kommen die?
Das Pittermännchen geht zurück auf eine Silbermünze im Mittelalter, die hieß Peter Mengen und ist dann im Rheinischen zum Pittermännchen abgewandelt worden. Die Kölner finden die Lage Pittermännchen auch immer besonders spannend, weil sie das kleine Bierfässchen haben, was Pittermännchen heißt.
Ah.
Und auch die Bezeichnung geht auf diese Silbermünze übrigens
zurück. Ein total sympathischer Name.
Und Und das Goldloch stammt aus einer Zeit, ja, oder stammt von einer Sage, wo es hieß, dass im Goldloch nach Gold gegraben wurde. Leider wurde nichts gefunden.
Das Gold ist das, was man da produziert.
Genau, richtig, ja. Das ist unser Schatz, den wir produzieren.
Genau, den ihr heben Fälle. Müsst. Genau. Ihr habt ja drei Kinder. Ich glaube, Familie ist für euch hier auch ein ganz starkes Moment, um das alles gut zu machen. Also den Eindruck habe ich. Was kann man denn seinen Kindern als Winzer vermitteln? Welche Ideale kann man an sie weitergeben? Hast du darüber schon mal so nachgedacht, was du hoffst, was sie von euch mit auf den Weg bekommen, vielleicht auch bezogen auf diesen Betrieb, auf das Leben hier?
So ganz konkret nachgedacht oder Worte draufgesetzt habe ich da noch nicht. Insofern muss ich jetzt mal ganz kurz sortieren. Ich denke, was ganz wichtig ist oder was für Kinder manchmal schwer ist, wenn sie in einem solchen Umfeld aufwachsen, dass sie eigentlich nicht verstehen, dass man ständig irgendwie arbeiten muss. Das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist, muss ich sagen, bei meinen Eltern, dass warum ständig wird gearbeitet, ständig ist irgendjemand da. Ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Potenzial, was man damit mitnehmen kann, ne? Also zum einen die ganzen Besucher, die man hat, das weitet ja auch den Horizont, und auch schon in einem sehr jungen Alter hat man mit sehr vielen Menschen und unterschiedlichen Menschen zu tun. Und zum anderen ist es ja auch nicht ganz unwichtig in unserer heutigen Gesellschaft, den Kindern ein Selbstverständnis für Arbeit mitzugeben und auch ihnen zu zeigen, dass Arbeit Spaß machen kann oder Spaß macht. Mhm. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und ansonsten, ja, dieses Zusammenspiel von genießen, das nehmen unsere Kinder auch heute schon sehr, sehr stark wahr und freuen sich dann am Ende des Tages doch immer wieder, wenn wir Besuch kriegen, weil dann gibt's ja was Gutes zu essen. Und das gute Essen finden sie auch jetzt schon toll. Und das Zusammenessen ist ihnen auch jetzt schon besonders wichtig. Also für unsere Kinder gibt's nichts Tolleres als einen Sonntagabend, wo wir jeden immer, wenn wir zu Hause sind, Pizza machen. Wir machen ein großes Blech Pizza, setzen uns gemeinsam an den Tisch und essen zusammen. Und das ist für die Kinder auch was sie wirklich prägt und toll. Und
die sehen ja auch bei jeder von euren Mahlzeiten den Lohn der Mühe auf dem Tisch, fließt aus der Flasche. Ja. Darum seid ihr so viel beschäftigt.
Genau so ist es, genau so ist es, ja.
Ja. Mhm. Du fährst auch Traktor, ist das schwer?
Traktorfahren es geht. Nee, im Grundsatz ist es nicht schwer, aber wenn die Weinberge so sind, wie unsere teilweise sind, ist es nicht so ganz leicht. Wir haben viele, viele Weinberge, die grenzwertig sind von der Steile, vom Seitenhang her. Sollen wir das nochmal? Okay. Wir haben viele grenzwertige Weinberge, die sehr steil sind, die ein bisschen Seitenhang haben, die nicht ganz so eben sind und so weiter. Also da wird es schon
dass man da nicht kentert, ne?
Genau, richtig. Also ich muss aber dazu sagen, ich kann alle Arbeiten mit dem Traktor durchführen, aber meine große Leidenschaft ist es nicht. Wenn ich auswähle oder wenn man mich im Weinberg sieht, sieht man mich öfter bei der Handarbeit, beim Entblättern, bei der Laubarbeit, beim Biegen oder am Schluss beim Traubensortieren.
Ist auch viel meditativer.
Als bei der Traktorarbeit. Ja. Das überlasse ich dann doch in der Regel den männlichen Kollegen.
Ja, die sollen auch den Reifenwechsel machen.
Ne? Genauso ist es, ja.
Und du trägst ja nun wirklich große Teile des Jahres robuste Arbeitsschuhe. Ist das dann eigentlich schwierig, mal wieder auf High Heels umzusteigen?
Es tut tatsächlich von Mal zu Mal mehr weh.
Ja, das ist schade, nicht so schön die sind, aber ja, die flachen Schuhe haben auch was für sich. Stimmt es eigentlich, dass du Sylvain, deinen Ehemann, bei einer Verkostung zum Thema Wein und Schokolade kennengelernt hast?
Richtig, ja, habe ich. Ja, das war in der Wartenberger Mühle in der Pfalz. Haben wir uns kennengelernt. Damals war Sylvain ja für Valrhona tätig und hat ein Schokoladenseminar gemacht. Und ich habe die Weine dazu beigesteuert.
Das kann man kaum glauben. Also es wäre eigentlich auch der Anfang einer Seifenoper, nicht bei einer Schokoladenverkostung seinen späteren Mann kennenzulernen. Also Caroline, vielen Dank für dieses Gespräch und Kompliment für deine tolle Arbeit, die du machst. Und ich darf es sicher verraten, jetzt bist du in diesem Jahr 40 und hast also zack, zack, zack hier so viel auf die Reihe gestellt. Das finde ich wirklich beeindruckend. Und ich wünsche euch ganz viel Glück und ganz viel Erfolg.
Vielen, vielen lieben Dank.
Das Leben genießen, reisen, essen, trinken. Dieses Leitmotiv unseres Magazins finden Sie auch im Feinschmecker-Podcast wieder. Alle zwei Wochen neu. Wir bleiben im Gespräch mit interessanten Gästen. Ein großes Menü mit vielen weiteren spannenden Geschichten finden Sie in jeder Ausgabe des Feinschmeckers. Monat für Monat frisch bei Ihrem gut sortierten Zeitschriftenhändler. Und natürlich lohnt sich auch ein Besuch bei feinschmecker.de. Tschüss.